Eine kurze Info vorab. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Folge mit Claudian Lindenmeier von Salesforce. Ich glaube, das war die Nummer 78. Dort haben wir im Podcast über die Trailblazer von Salesforce gesprochen und wir haben danach verabredet, dass in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen ab und zu mal Kunden aus der Salesforce-Welt zu uns kommen werden, wo Claudia netterweise den Kontakt hergestellt hat, um über ihre digitale Transformation zu berichten. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen also immer wieder mal ein paar spannende Insights aus der Trailblazer-Welt von Salesforce mithaben. Aber jetzt legen wir gleich los. Viel Spaß.
Der Marketing Transformation Podcast. Mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Philipp Liesenfeld vom 1. FC Köln. Herzlich willkommen, Philipp.
Hallo Erik, danke für die Einladung.
Du, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Den 1. FC Köln, den muss man nicht mehr vorstellen. Aber erzähl mir noch mal bitte ganz kurz, was treibst du beim 1. FC Köln?
Ich bin verantwortlich für das Thema Unternehmensentwicklung und E-Sports bei uns im Club. Unter Unternehmensentwicklung bündeln wir eigentlich alle Digitalthemen, das Thema Innovation, Technologie. Wir haben dort unterschiedlichste Maßnahmen, auch mit Startup-Kooperationen, für die wir verantwortlich sind. Das Thema strategische Beteiligungen, was auch Teil des Innovationsprozesses ist, Sonderthemen zum Thema Neugeschäft, ne? Also im Prinzip alles, was mit New Business und Business Development zu tun hat, läuft bei uns im Bereich zusammen. Und dann haben wir nochmal das gesonderte Thema E-Sport, wo wir uns mit der neuen Industrie E-Sport beschäftigen und auch eine strategische Beteiligung verwalten.
Super. Ich glaube, was ich mir erhoffe von diesem Gespräch, wo ich mir sehr sicher bin, dass da was dabei sein wird, sind die Themen Innovation, Transformation von einem, vielleicht nicht das Geschäftsmodell, aber vielleicht auch das, aber vor allen Dingen, wie man mit einer, sagen wir mal, untypischen Stakeholder-Situation auch Innovation treibt und die nächste Generation an Fans und Kunden an das Produkt, wenn ich so sagen darf, binden kann. Bevor wir einsteigen in deine genaue Tätigkeit, vielleicht kannst du nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht von morgens bis abends über Fußball nachdenken oder wie eigentlich das Geschäftsfeld eines Fußballvereins sich darstellt oder weiterentwickelt. Vielleicht kannst du uns mal nur mal kurz einführen, was bedeutet das dann eigentlich, so einen Verein weiterzuentwickeln wie den 1. FC Köln? Und was sind da so die Herausforderungen marktseitig, strukturell, aber auch von der Fan/Kundenseite?
Also grundsätzlich ist der Fußball als Industrie über die letzten Jahrzehnte massiv gewachsen, sowohl umsatzseitig als auch von der Reichweite und auch von der Relevanz der Zuschauerzahlen beispielsweise ausgehend, sodass man sagen muss, dass die Entwicklung in der Industrie, in der Branche Profifußball doch durchaus sehr positiv war über die letzten Jahrzehnte. Das Geschäftsmodell eines Fußballvereins setzt sich zusammen aus, oder die Wertschöpfung eines Fußballvereins setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Wir haben so das klassische Thema Sponsoring, was ihr kennt aus dem Marketing. Mhm. Wir haben dann natürlich die Performance auf dem Platz, also erfolgsbasierte Zahlungen für internationales Geschäft, aber auch für Platzierungen in der Bundesliga. Dann haben wir so das Thema Transfers, was ebenfalls auch mit dem Kerngeschäft Fußball zusammenhängt. Wir haben den Matchday als solches. Alles, was rund um ein Heimspiel beim 1. FC Köln oder bei einem Profiverein passiert, also Public Ticketing, Hospitality, Public Catering, all die Dinge, wo wir sozusagen im Rahmen der Heimspiele monetarisieren können. Wir haben das Thema Merchandising, was auch bei uns im Club ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema ist, weil es auch ein sehr umsatzrelevantes Thema ist. Und dann haben wir das Thema Medienrechte, was über die Liga zentral vermarktet wird. Das heißt, da haben wir nur bedingt Einfluss drauf. Es ist so, dass die DFL, die Deutsche Fußballliga, die TV-Rechte der Liga zentral vermarktet. Und es dann da für jeden Club einen Share aus den Erlösen gibt, sodass das die wesentlichen Geschäftsmodelle sind, mit denen wir als professioneller Bundesliga-Verein Geld verdienen und in der Vergangenheit Geld verdient haben. Und wenn ich jetzt die Entwicklung der Industrie zu Beginn angesprochen habe, dann ist es jetzt, glaube ich, über die letzten 3 bis 4 Jahre relativ deutlich geworden, dass gerade diese Geschäftsmodelle, über die wir gerade gesprochen sind, irgendwo auch an eine Wachstumsgrenze gestoßen sind. Ja, also so in so vielen Industrien, wo jetzt auch das Thema Digitalisierung und Tech auch irgendwo immer mehr in das Bestandsgeschäft eingreift, so wird es auch bei uns deutlich, dass ja wir einfach neue Geschäftsmodelle definieren und entwickeln müssen, um signifikant wachsen zu können. Also im Fußball ist es so, dass wir natürlich immer noch das Potenzial haben, ins internationale Geschäft zu kommen. Und dann machst du natürlich signifikanten Umsatzsprung, weil einfach die Erlöse aus einem UEFA-Wettbewerb nochmal ganz andere sind. Aber das Endergebnis ist im Fußball eben nicht planbar. Und das führt dazu, dass das auch sicherlich kein Weg ist, auf den wir uns jetzt mittel- bis langfristig konzentrieren können oder verlassen können, dass wir irgendwann internationales Geschäft in Köln wieder haben.
Das finde ich ganz interessant. Also wenn ich das richtig verstehe, wenn ich kurz einhaken darf, nur für mich zum Verständnis. Also es gibt Teile des Wachstums, den kannst du beeinflussen oder da bist du vielleicht gut dabei, den zu beeinflussen. Dann gibt es aber auch hochrelevante Teile, die sind außerhalb eures Verantwortungsbereiches oder die könnt ihr schwer bis gar nicht beeinflussen. Also wie zum Beispiel, da haben wir die Performance auf dem Platz.
Genau.
Die ja dann zu Europa oder nicht Europa oder erste oder zweite Bundesliga ist ja durchaus auch nochmal vermutlich ein Unterschied. Von den Makrotrends, das Wachstum in der Vergangenheit, was hat das im Wesentlichen getrieben und waren das Dinge, die ihr beeinflussen konntet oder nicht?
Ja, also schon. Man muss schon sagen, dass die Medienrechte Erlöse sicherlich einer der massivsten Wachstumstreiber war in den vergangenen Jahren, aber auch das ganze Thema Sponsoring und auch die Attraktivität der Heimspiele. Also die Bundesliga hat die höchste Auslastung von allen europäischen Ligen. Ich würde sagen, das sind die 3 wesentlichsten Faktoren. Das Thema Performance auf dem Platz hängt natürlich indirekt auch wieder mit den Medienrechten zusammen, weil es dort einen Schlüssel gibt. Das heißt, umso besser du abschneidest in der Bundesliga als auch international, umso mehr bekommst du vom Gesamttopf. Dementsprechend sind das sicherlich die wesentlichen Wachstumstreiber gewesen, die auch zu dem Erfolg der gesamten Industrie beigetragen haben.
Wenn du jetzt nach vorne guckst, aber ich glaube, ich habe dich vorhin unterbrochen, vielleicht wolltest du das sowieso gleich sagen, aber wenn du jetzt nach vorne schaust, was sind jetzt die wesentlichen Chancen, aber auch durchaus, was sind die Risiken für euer Geschäftsmodell oder für euer Unternehmen oder einen Verein im Besonderen?
Ja, ich glaube, das Thema Digitalisierung oder generell die Veränderung, was auch das Konsumverhalten der Zielgruppen betrifft, ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, die sich die Industrie im Moment stellen muss. Wir haben so vor 3 Jahren, als wir uns intensiver dem Thema gewidmet haben und auch für uns verstanden haben, warum Entwicklung jetzt wichtig ist und warum es auch wichtig ist, neue Geschäftsmodelle und neue Erlöspotenziale zu generieren, erkannt, dass wir ja nicht mehr mit anderen Sportarten oder auch nicht zwingend mehr mit anderen Clubs konkurrieren außerhalb des Platzes, sondern wir vor allem um die Aufmerksamkeit der jüngeren Zielgruppe konkurrieren. Ne? Wir haben direktes Konkurrenzszenario mit dem Thema Gaming, E-Sport, wo die junge Generation heutzutage einfach massiv unterwegs ist, sehr, sehr viel Zeit aufwendet, sich mit den Themen zu beschäftigen. Wir haben das Thema OTT, also Netflix, wo einfach auch klar ist, dass eine junge Generation sich anders mit den Themen beschäftigt, als das vielleicht noch vor 5 bis 10 Jahren der Fall war, als sicherlich der Fußballkonsum ein anderer war wie heute. Und das führt am Ende des Tages einfach dazu, dass wir Produkte entwickeln müssen, Features entwickeln müssen, die weggehen von unserem klassischen Bestandskunden und sich ein Stück weit mehr darauf fokussiert, was denn heutzutage eigentlich eine junge Generation interessiert. Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, der wir uns zukünftig stellen müssen und der wir uns jetzt auch schon eine gewisse Zeit stellen. Und das muss man ganz klar sagen, ist auch sicherlich nochmal eine Chance für uns als Mittelklasse-Bundesliga-Verein, da Umsatzlücken zu schließen, die vielleicht durch den nicht vorhandenen sportlichen Erfolg nachhaltig entstanden sind, dass wir in der Lage sind, diese Lücken zukünftig zu schließen. Und dieses Potenzial sehen wir und deshalb haben wir uns auch sehr, sehr intensiv mit den Themen beschäftigt.
Hast du da schon Beispiele, welche Themen das sind? Also welche Schwerpunkte setzt ihr da? Und wie, und vielleicht noch bevor wir da reingehen, du sagst, eine der Bedrohungsszenarien, die ihr habt, ist das Mediennutzungsverhalten, was sich ändert, gerade bei jüngeren Zielgruppen, so habe ich die verstanden. E-Sports, Gaming, Streaming-Dienstleister. Ist das etwas, was ihr euch schon, sagen wir mal, weil ihr ein abstraktes und sauberes Analyseverständnis habt, wo ihr euch vorbereitet? Oder ist das etwas, was ihr jetzt schon im Hier und Jetzt spürt? Weil wenn ich so drauf schaue, würde ich sagen, Mensch, guck mal, ihr seid ja noch, also wenn wir jetzt nicht gerade eine Pandemie haben, seid ihr noch einer der Vereine, auch wenn du, ich glaube, du hast vorhin den Begriff Mittelklasseverein gesagt, also einer, der jetzt nicht immer Champions League spielt, ja. Aber euer Stadion gehört doch zu denen, ihr gehört doch zu den 5, 6 Clubs, die mehr oder weniger alle Heimspiele immer voll haben.
Absolut.
Als Indikator zu, wie eure Wahrnehmung und eure Attraktivität auf eure Zielgruppe ist. Also ist das ein Problem im Hier und Jetzt oder eher ein abstraktes Vorausschauendes?
Also wenn wir über den Status quo sprechen, glaube ich, ist es nach wie vor, hast du recht, haben wir eine exponierte Lage, weil wir einfach eine sehr enge Verbindung zwischen den Menschen in Köln, den Fans unseres Clubs und uns haben, wofür wir natürlich sehr dankbar sind, was auch ein Vorteil ist für uns. Mhm. Wenn wir über die Zukunft sprechen, glaube ich, können wir uns darauf nicht ausruhen. Ne? Mhm. Und da gibt es natürlich schon Indikatoren, die dafür sprechen, dass das nicht nur mittel- bis langfristig ein Problem wird, sondern eben auch kurzfristig. Also wenn wir uns beispielsweise mal anschauen, dass unser durchschnittliches Mitglied, ne, wir haben 114.000 Mitglieder, Clubmitglieder. Das durchschnittliche Mitglied ist bei uns 42 Jahre alt. So die Menschen, die der Topseller bei uns, um mal ein bisschen generischer oder ein bisschen mal tiefer reinzugehen, ist 38 Jahre alt. Und wir müssen uns natürlich schon die Frage stellen, reicht es zukünftig, dass irgendwann der Vater seinen Sohn mit ins Stadion bringt nach Müngersdorf und der Sohn dann dadurch das FC-Gen bekommt und infiziert ist? Mhm. Oder müssen wir uns nicht eigentlich andere Gedanken machen, um die junge Generation davon zu überzeugen, dass der 1. FC Köln ein besonderer Fußballclub ist? Mhm. Und da gibt es schon auch kurzfristig Indikatoren, die dafür sprechen, dass wir uns dahingehend bewegen müssen. Mhm. Und das ist schon eher ein analytisches Vorgehen, als jetzt zu sagen, okay, wir wollen uns jetzt darauf vorbereiten, was in 5 Jahren relevant sein wird.
Das finde ich insofern interessant, weil das ja auch Unternehmen, die vielleicht noch ein, sagen wir mal, ein in Anführungsstrichen einfacheres wirtschaftliches Modell haben, sich durchaus schwer tun, dieser demografischen Herausforderung, die auf sie zurollt, im Mediennutzungsverhalten, aber auch auf der Transaktions- und Kaufseite, sich dort schon einzustellen, solange es noch nicht in der G&V wirklich auftaucht. Ne? Also weil die Themen, die du beschreibst, ja. Mediennutzungsverhalten, jetzt hier, das ist ja im weitesten Sinne ein Entertainment-Vertical, wenn du so magst, aber Mediennutzungsverhalten, das ist ja auch für jeden, also auch wenn ich FMCG-Produkt irgendwie verkaufe, ist das ja auch eine Herausforderung, im Moment, wo mein traditionelles Anstoßkonzept irgendwie nicht mehr funktioniert. Aber vielleicht können wir auf diese Stakeholder-Seite, das stelle ich mir besonders interessant vor bei einem so etwas wie einem Fußballverein. Aber vielleicht können wir auf diese Stakeholder-Frage später nochmal eingehen. Wir waren stehen geblieben bei dem Thema so, was sind denn die Initiativen, die ihr aufgreift und angreift, um diesem Effekt in der Zukunft vorzubeugen?
Ja, also ich glaube, die Grundlage für alles war erstmal das klare Verknüpfung und das klare Verständnis mit der Unternehmensstrategie. Ne? Also weshalb ist es relevant, dass wir uns digital weiterentwickeln? Ich glaube, diese Perspektive und dieses Mindset, was ich eben auch beschrieben habe, das ist bei uns im Club verankert und auch Teil der Ausrichtung. Ich glaube, es ist mal so die Basis, die man legen musste. Und dann geht es jetzt im ersten Schritt natürlich darum zu überlegen, wir haben uns da sogenannte Handlungsfelder definiert, mit denen wir uns intensiver beschäftigen seit 3 Jahren. Das ist so ein bisschen zum einen die Experience auf unserer Plattform, ne? Also sehr infrastrukturell gesprochen bedeutet das natürlich, welche Mobile-Zugänge haben wir zu unseren Fans, welche Möglichkeiten haben wir, mit den Fans direkt in Kontakt zu treten, wie sieht das Ganze shopseitig aus bei uns, ist die Plattform so miteinander verknüpft oder die unterschiedlichen Services so miteinander verknüpft, dass das eine State-of-the-Art-Experience für einen FC-Fan ist. Mhm. Wie leicht ist es auch bei uns, Transaktionen zu tätigen auf der Plattform? Also das sind erstmal sehr viele Konsolidierungsthemen gewesen, auch auf Seiten der IT-Infrastruktur, wo wir auch einfach investieren mussten und auch investiert haben. Beispielsweise Mobile-Ticketing eingeführt, Mobile-Payment eingeführt, was irgendwie in anderen Industrien schon Standard ist. Da waren wir jeweils der erste Club in Deutschland, der das umgesetzt hat, was auch jetzt mittlerweile sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben uns dem Thema Inhalt, Content nochmal ganz anders gewidmet, eine eigene Dokumentation auferlegt, die wir auch über ein Subskriptionsmodell selbst verwerten und dann erst in der Zweitverwertung abgegeben haben an den Partner. Mhm. Machen das natürlich auch um eben Leads zu generieren, Leute zu identifizieren, die vielleicht bislang noch nicht in unserem Kosmos präsent waren. Mhm. Und dann gibt es eben diese Themen E-Sport, Innovation, Startup-Kooperation, die sehr stark darauf einzahlen, dass wir übergeordnet uns das Ziel gesetzt haben, eine neue Zielgruppe zu erschließen für uns als Club, früher einen Zugang zu bekommen zu den heute jüngeren Fußballinteressierten oder vielleicht auch noch gar nicht Fußballinteressierten, um die frühzeitig mit der Marke 1. FC Köln und dem Club in Verbindung zu bringen. Und das Thema Tech und Innovation, warum eben eine Startup-Kooperation? Wir haben uns gesagt, wenn wir neue Geschäftsmodelle entwickeln wollen, zukünftig brauchen wir erstens eine andere Kultur, ein anderes Mindset. Wir müssen verstehen, wie Innovationen gefördert werden können als Organisation. Und wir brauchen relativ guten Blick darauf, was sind Technologien und Lösungen, die unser Geschäft morgen und zukünftig verändern können oder vielleicht einen Mehrwert bieten für uns. Mhm. Und in dem Zusammenhang haben wir dann auch unser eigenes Startup-Programm ins Leben gerufen, arbeiten da jetzt seit 2,5 Jahren sehr intensiv auf dem in dem Gebiet mit jungen Gründern zusammen und bringen die auch mit ans Geisbockheim, um auch, wie gesagt, das Thema Kulturentwicklung voranzutreiben, was essentiell ist, um Digitalgeschäft machen zu können. Mhm.
Super spannend. Ich versuche so für mich so diese Felder zu sortieren. Wenn ich das erste Feld mir vergegenwärtige, das war so die Plattformseite, Mobile Ticketing, Content etc. Das ist so ein bisschen so die Gegenwart auf ein adäquates Level oder vielleicht noch drüber hinaus zu machen. Also Mobile Ticketing, ich unterstelle jetzt mal, dass ihr auch besser eure Fans versteht, kennenlernt, dass ihr ja zum Beispiel einen Dialog-Consent über alle Interaktionen mit euren Fans generieren könnt oder ihr nach und nach die Fans von einer anonymen oder teilanonymen Masse zu einer klaren Identität überführen könnt. Ist das halbwegs richtig wiedergegeben?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sogar, Erik, eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Mhm. Weil wenn du dir die Frage nach Wachstum stellst und du weißt, dass die Clubreichweite halt ein relevantes KPI ist für uns, um zum einen die bestehenden Geschäftsmodelle besser zu monetarisieren, auf der anderen Seite aber auch neue Geschäftsmodelle zu etablieren, dann geht es am Ende darum, möglichst viele Leute, Kunden, Fans zu identifizieren, die eine Verbindung zu uns haben. Das ist genauso wie in jedem anderen Geschäft. Mhm. Und da ist das Potenzial noch immens, weil wir da auch technologisch einfach noch nicht so weit sind, um da alle Potenziale ausschöpfen zu können. Mhm. Ich gebe da immer ein Beispiel dafür, ja. Das ist so die Gesamtreichweite auf den externen Plattformen. Das ist ja immer in der Vergangenheit auch für uns wichtig gewesen, auf den Social-Media-Plattformen eine relevante Reichweite zu haben, sowohl aus Markensicht als auch aus Sicht der Vermarktung, weil wir es unseren Sponsoren natürlich auch die Reichweite anbieten können. Mhm. Nur ihr in eurem Podcast kennt genau die Algorithmen auf den Plattformen und wisst auch, wie wenig du am Ende des Tages nur noch erreichst von dieser Reichweite. Genau. Und deshalb ist eines der wesentlichsten Themen zukünftig die Konvertierung der Leute von externen Plattformen auf unsere eigene Plattform. Mhm. Nur wenn wir das schaffen, dann sind wir auch in der Lage zu wachsen. Mhm. Und deshalb brauchen wir da natürlich auch die Technologie und auch die Mechanik dahinter, um das möglich zu machen. Und auch die Produkte am Ende, um das überhaupt zu ermöglichen.
Also spektakulär, weil ich glaube, diese Plattformunabhängigkeit oder positiv formuliert, so attraktiv zu sein, dass sich potenzielle Interessenten, Kunden, Fans sich nicht immer über Drittplattformen orientieren, sondern direkt zum eigentlichen Produktanbieter irgendwie gehen. Das ist ja, glaube ich, so die Meta, aber auch wirklich die relevanteste Herausforderung, die unsere Industrien durch diese Digitalisierung erfahren haben. Und das müssen wir ja auch alle, ehrlich gesagt, alle ein bisschen lernen, weil so ein Problem gab es ja vorher nicht. Ne? Was mich besonders freut, aber auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, ist, dass das auch ein Fußballverein, jetzt liegt das vielleicht daran, dass ich so einen komischen, vielleicht ein nicht adäquates Bild über Fußballvereine habe, ich weiß nicht warum, dass ihr euch damit wendet, wobei ihr ja von euren Geschäftsmodellen könnt sagen, hey, ihr kriegt, das Stadion ist, ich vereinfache jetzt, ne? Das Stadion ist eh voll, ihr habt Fans seit Generationen, die TV-Rechte sind in der Vergangenheit jetzt auch für euch, glaube ich, gut gelaufen für alle in der Bundesliga, dann ist der Rest doch eigentlich so ein bisschen cherry on the cake, aber diese Initiativen, die ihr hier aufgreift, das sind ja Dinge, die da rennt man ja nicht nur immer offene Türen ein, könnte ich mir vorstellen. Das sind Investitionen, das ist, glaube ich, auch nicht leicht zu erklären für Menschen, die nicht von morgens bis abends über Marketing oder Digitalmarketing nachdenken. Wie habt ihr eure Stakeholder da mit ins Boot geholt? Also was sind so die Ratschläge, die du vielleicht auch anderen geben würdest, die sich mit dieser Herausforderung beschäftigen, um da möglichst eine breite Unterstützerschaft irgendwie hinter sich zu kriegen?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste in dem Zusammenhang war, dass wir halt wirklich auch Daten zur Verfügung hatten, die das so ein bisschen belegt haben, dieses Untergangsszenario, was ich eingangs beschrieben habe, dass wenn wir nicht aufpassen und wenn wir uns nicht weiterentwickeln, dass wir halt Generation für Generation einfach an andere Unterhaltungsformate verlieren werden. Ne? Mhm. Und da gibt es schon Indikatoren für, die man dann auch darstellen kann, gerade wenn dann parallel dazu über Umsatzwachstum gesprochen wird in einem sehr volatilen Geschäft, wie es einfach der Fußball auch ist, dann hilft einem das extrem, wenn man versucht, ein Szenario aufzuzeigen, um auch deutlich zu machen, wie schwer es sein wird, Umsatz zu generieren in den aktuellen Geschäftsmodellen, wenn aber die Datenlage eigentlich zukünftig was anderes sagt. So, das würde ich mal sagen, ist einfach total wichtig, Fakten aufzuzeigen, weil natürlich beim Thema Digitalisierung auch immer sehr, sehr viel Fantasie dabei sein kann. Das Zweite ist, glaube ich, wie gesagt, Alignment mit der Unternehmensstrategie. Einfach, dass das klar ist, dass das nichts ist, was irgendwie parallel laufen kann, sondern das muss Teil der Unternehmensstrategie sein, wenn nicht sogar die Unternehmensstrategie beziehungsweise die Ausrichtung. Und dann brauchst du natürlich das Commitment von oben. Und da haben wir glücklicherweise bei uns sowohl im Vorstand als auch im Management Personen, die genau das so sehen, wie wir es dann auch am Ende des Tages vorbereitet und auch entschieden haben, dass wir uns eben dahingehend öffnen müssen. Und wenn dann parallel dazu solche Entwicklungen wie E-Sport Gaming kommen und du dann auch noch in eine Pandemie reinrutschst, wo du natürlich alle um dich herum merken, wie relevant das Thema Innovation und beispielsweise auch die Streaming-Dienste, wie relevant die sind, nicht nur für die junge Zielgruppe, sondern auch für Menschen mittleren Alters, die definitiv zum Fußball-Kosmos zählen, dann sind das so stetige Entwicklungen, die du natürlich immer wieder auch penetrieren musst und den handelnden Personen auch aufzeigen musst, dass es nur so gehen kann. Ich glaube, der schwerste, als letzten Satz dazu noch, ich glaube, das schwerste ist Investitionsbereitschaft in Infrastruktur. Finde ich immer noch eines der größten Herausforderungen in dem Zusammenhang, weil man natürlich denkt, okay, wir richten uns jetzt digital aus und dann sind wir in der Lage, digital Geschäft zu machen. Aber die Basis dafür ist dann schon sehr investitionsintensiv, nämlich Infrastrukturthemen. Das war sicherlich das Schwerste auch, aber das ist dann auch so ein stetiger Prozess, der dann auch immer für mehr und mehr Verständnis sorgt bei den handelnden Personen.
In welcher Reihenfolge habt ihr diese Diskussion geführt? Habt ihr zuerst diesen Sense of Urgency besprochen und dann über die Investitionen, oder war schon immer klar, dass Infrastruktur, Investition da ist und im Grunde das Wie und Warum danach gefolgt ist?
Nee, auf jeden Fall Sense of Urgency zunächst und dann halt direkt Strategie. Und dann eben auch einen eigenen Strategieprozess von innen heraus entwickelt, also ein Digitalprozess, der dann auch von mir und zwei weiteren Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen sozusagen verantwortet wurde. Und den haben wir dann über anderthalb Jahre ohne externe Berater selbst von innen heraus sozusagen umgesetzt. Und das führt einfach dazu, dass du die Leute und das Commitment und auch das Verständnis dafür nochmal anders bekommst, wie wenn du jetzt sagst, okay, das ist Teil der Strategie und wir müssen uns jetzt in diese Richtung bewegen, ohne den Leuten zu erklären, warum das jetzt zukünftig relevant sein wird, auch für einen Fußballverein.
Ja, das können wir sehr gut vorstellen. Habt ihr in eurem Geschäftsmodell irgendwelche Proxys, irgendwelche Näherungsmöglichkeiten, sei es innerhalb eurer Industrie, weiß nicht, das wären ja in dem Fall dann andere Vereine oder ähnliche Ligen, aber ich glaube, Bundesliga in Deutschland ist schon irgendwie das Professionellste, was wir im Sport haben. Aber ihr guckt sicherlich auch über den Teich und habt da schon irgendwelche Indikatoren, wie sich so ein Markt entwickeln kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also der Benchmark im Sport macht total Sinn. Wobei ich ein Freund davon bin, auch gerade bei den Digitalthemen, den Benchmark mal ganz bewusst raus aus dem Sport in andere Industrien zu gehen, weil das Interessante ist ja, wenn du dir die Geschäftsmodelle von uns anschaust und du betrachtest sie isoliert, dann ist Merchandising am Ende des Tages E-Commerce. Und dann ist Sponsoring am Ende des Tages eine Marketingdisziplin. Und dann ist das Thema Content auch Teil des Marketings, wo du aber super schauen kannst, wie andere Industrien oder andere Unternehmen damit umgehen, die aber schon Digitalgeschäft generieren oder oder meinetwegen auch digitale Unternehmen sind. Das war immer so ein bisschen auch unsere Perspektive dabei, weil wir finden es nicht gut, wenn du versuchst, einen Benchmark mit Manchester City oder Bayern München oder Real Madrid zu ziehen, weil es dann immer nur in deinem eigenen Kosmos ist und du nur wenig Impulse bekommst.
Und du vielleicht die gleichen Krankheiten vererbst.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Aber sonst grundsätzlich natürlich sehen wir oder schauen wir auch oft in US-Sport, auch wenn die Grundstruktur da ein bisschen andere ist, glaube ich, kannst du natürlich sehen, wie beispielsweise eine NBA mit Inhalten umgeht, wie die NBA auch mit Rechten umgeht, wie viel Flexibilität sie ihren Franchises da bietet, auch wenn wir alle wissen, dass es eine andere Struktur ist, ist das natürlich schon nochmal ein sehr, sehr guter Benchmark, der uns auch tagtäglich da hilft.
Ja, ich bin super neugierig, gleich mehr über E-Sports zu erfahren, aber bei diesem Rechte-Thema, das treibt mich schon so lange um, ehrlich gesagt aus so einer Konsumentensicht, ne? Konsument, weil da reibe ich mir jedes Mal die Augen und denke mal, dieses Modell, was dann immer noch lebt, das kommt ja, glaube ich, aus einer gewissen Zeit. Also ich denke immer noch, ich habe im Vorgespräch nochmal den Namen Leo Kirch irgendwie fallen lassen. Obwohl das ja wirklich schon 20 Jahre her ist. Aber das, da wäre ich dir dankbar, wenn du das nochmal erklären könntest, allein wie der Status quo ist heute, weil so im Ergebnis heißt das ja, oder so kriege ich das zumindest, dass diejenigen, die den Content im Grunde produzieren auf dem Platz, in der rechten Verwertungskette, so wie ich das wahrnehme, ganz am Ende stehen. Ich glaube, ihr seid die Letzten, die eure eigenen Bilder vom wirklichen Spiel wirklich distribuieren können. Klar, ihr kriegt auch Geld für die Pauschalvermarktung, aber vielleicht kannst du diese zwei Systeme, also A, wie läuft es heute in der Bundesliga und gerne auch als Vergleich, wie ist es zum Beispiel in den Staaten, sei es in der NFL oder in anderen Ligen, wie ist das da organisiert, was sind die Vor- und Nachteile für euch?
Ja, gerne. Also das ist im Prinzip genau richtig beschrieben. Es ist in der Tat so, dass, ich habe eingangs gesagt, die DFL die Rechte zentral vermarktet. Was bedeutet, dass die Broadcaster, die dann auch das Recht einkaufen, wie jetzt beispielsweise Sky oder DAZN, die dann eben natürlich das Erstverwertungsrecht haben. Das heißt, neben dem Live-Bild natürlich auch eine gewisse Exklusivität bei den Highlight-Rechten. Mhm. Und das führt dann am Ende des Tages dazu, dass wir als Club eine relativ lange Embargo-Zeit haben, bevor wir die Inhalte vom eigentlichen Spieltag dann auch entweder auf unserer eigenen Plattform oder bei Social Media verwerten dürfen. Ne? Mhm. Das ist immer schon eine sehr, sehr kontrovers geführte Diskussion, weil wir natürlich auf der einen Seite super dankbar sind, weil die DFL da einen super Job macht und wir signifikantes Geld bekommen dafür, dass die Rechte veräußert werden. Auf der anderen Seite, wenn wir dann über internationale Reichweite und auch über Zugang zu einer neueren Zielgruppe sprechen, hindert uns das natürlich daran. Ne? Also wenn wir jetzt erst in der Lage sind, dienstags Highlights oder Inhalte von unserem eigenen Spiel vom Wochenende zu distribuieren, dann wissen wir alle, dass an einem Dienstag sich niemand mehr dafür interessiert, was am Samstag passiert ist.
Richtig. Aber das ist, Philipp, wenn ich da kurz einhaken darf, dieses Modell, was wir heute leben, das kommt doch aus der Zeit, an dem wir noch analoge TV-Signale, also das war doch eine Zeit, ne? Sportschau, Zweitverwertung, dann irgendwann gab es Payment-Dienstleister, also damals haben wir gesagt Premiere, Sky etc. Und dann irgendwann gab es noch eine neue Rechteklasse, das waren dann die digitale oder On-Demand-Rechte, also zumindest habe ich das irgendwie mal so mitgekriegt. Wie viel Anpassung hat es denn? Das ist ein Modell, ich glaube, das ist vor 20, 25 Jahren irgendwie ins Leben, also so auf diese Evolutionsstufe gekommen, die digitale Welt dann irgendwie 15 Jahre. Wie viel hat sich seitdem entwickelt an dieser Rechtekette?
Also es gibt jetzt in der letzten Rechteperiode hat sich schon nochmal signifikant was verändert. Also im vergangenen Sommer wurde schon nochmal insbesondere auch zugunsten der Clubs entschieden, ist die sogenannte IVR. Mhm. Ist also eine Richtlinie, die vorgibt, wann wir Inhalte wie verwerten dürfen. Und da muss man sagen, geht die Tendenz schon klar dazu, dass wir als Clubs auch mehr Rechte haben in der Eigenverwertung. Mhm. Aber prinzipiell würde ich erstmal sagen, dass sich da aus dem beschriebenen Konstrukt von vor einigen Jahren nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Mhm. Das hängt aber eben auch einfach damit zusammen, dass wir natürlich sehr hohe Anforderungen stellen an die Erlöse, die von DFL-Seite aus erwirtschaftet werden. Ja. Das ist so ein bisschen, ist wirklich einfach ein Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Mhm. So ein bisschen was du so zukünftig diskutieren musst.
Ja, und so ein bisschen so ein Innovators-Dilemma, ne? Das ist ja irgendwie.
Ja, total.
Ja, okay.
Ist definitiv vergleichbar. In anderen, in der Premier League gibt es vergleichbare Diskussionen, ne? Wobei die Premier League da den Clubs auch nochmal ein bisschen mehr Flexibilität bietet, weil es aber auch das rechte Konstrukt hergibt. Mhm. Und ich glaube, zukünftig muss klar sein, dass wir uns da verändern, die Liga uns da auch mehr Möglichkeiten bietet. Auf der anderen Seite müssen sich die Clubs dann aber auch öffnen, um diese Inhalte auch zu verwerten. Mhm. Und Wir haben immer noch genügend Potenzial, weil wir natürlich unter der Woche eigene Inhalte produzieren. Wir sind am Ende des Tages in der Lage, ganz nah dran an der Mannschaft zu sein und können den Fan auch mitnehmen, wo jetzt kein Rechtebild die Grundlage ist. Und deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, eine eigene Dokumentation als Content-Format zu etablieren, weil wir können mit den Spielern zu Hause sein. Wir können denen zeigen, wie die Spieler leben, wie sie trainieren, wie der Trainer sich vorbereitet. Das sind immer noch Inhalte, die bei uns liegen. Da müssen wir schon auch kreativ werden, um die entsprechend zu verwerten und zukünftig auch zu monetarisieren.
Streng genommen könnten ja die Spieler auch ihre eigenen, sind ja die Spieler auch ihre eigenen Publisher, ne? Auch die viele Spieler haben ja schon eine sehr gute eigene digitale Reichweite, aber das ist vermutlich eher eine Herausforderung in der Zukunft, wenn das der nächste Battleground wird, ne? Zwischen Spieler, Verein und weiteren Rechteinhaber. Ist für alles, was nicht auf
Platz ist. Ich glaube, das ist total relevant schon, das Thema, was du ansprichst, weil wir sehen natürlich schon Phänomene, dass einfach Clubmarken weniger Reichweite haben als ein einzelner Spieler. Das ist, glaube ich, zukünftig wird das eine Diskussion werden, wie wir damit umgehen, ob das dann vermarktbar ist auch für uns oder ob der Spieler halt immer mehr und mehr zu einer eigenen Marke wird. Das ist eine Diskussion, die dann auch irgendwann vertragliche Konsequenzen mit sich ziehen wird, die dann auch in die Spielerverträge sicherlich integriert werden müssen. Aber da hast du recht, das ist sicherlich eines der nächsten Themen, die da auch in dem Zusammenhang eine Rolle spielen werden.
Spannend. Aber klar, ich meine, hey, bei den Summen, die da gezahlt werden, da würde ich auch mal drüber sprechen, wer denn eigentlich die vermarktet. Ich dachte gerade, also was nicht auf dem Spielfeld ist, dann in der Kabine. Wenn ich an Kabine denke, denke ich an Insta und Tweets der Spieler. Super spannend. Die, nur damit ich es aus meinem Kopf habe, noch irgendetwas, was wir von der NFL oder irgendwie aus dem US-amerikanischen Sportmarketing lernen können?
Ja, ich glaube, was sie halt, aber wie gesagt, ist einfach eine andere Grundstruktur in dem Ligasystem. Aber ich glaube, wohin man denken muss, ist einfach die Echtzeitverwertung von Inhalten dann auch außerhalb der eigentlichen distribuierenden Plattform. Also wenn ich ein NBA Spiel oder wenn ich NBA auf Instagram folge, dann sehe ich während dem Spiel schon die Highlights und die NBA bringt mich eigentlich, während das Spiel läuft, schon wieder darauf, vielleicht doch nochmal einzuschalten. Ne? Ich glaube, solche Dinge in Echtzeit, Inhalte zu verwerten, Highlights zu verwerten, um die Leute dann auch, ich sag mal, unmittelbar auf die Plattform beziehungsweise auf das Produkt aufmerksam zu machen, das ist definitiv was zukünftig bei uns und auch bei der Bundesliga besser werden kann und besser wird. Da bin ich fest von überzeugt.
Okay, cool. Da werden wir sicherlich auch in den nächsten Monaten, Jahren, auch gerade so in dieser Post-Pandemie-Learning-Phase noch viel an Innovation und auch vielleicht auch an veränderter Rechte und Direct-to-Consumer-Situation irgendwie sehen zwischen Vereinen und Fans. Super spannend. So, lass uns jetzt in das E-Sports-Thema eintauchen. Erklär mir bitte E-Sports. Wie verdient ein Verein mit E-Sports Geld?
Gerne. Also erstmal ist es ja so, dass E-Sport als Industrie so in den letzten, ich würde mal sagen, 5 Jahren sehr stark in den Mainstream vorgedrungen ist. Wir haben da massive Wachstumsraten gesehen und es hat dazu geführt, dass auch der Fußball sich intensiver mit dem Thema beschäftigt hat. Vielleicht muss man einleitend auch nochmal das Thema ein bisschen einordnen. Also weil man ja immer noch so ein bisschen den Eindruck hat, je nachdem, mit wem man spricht, denken die Leute, dass E-Sport oder Gaming auch immer noch eine Nische ist. E-Sport ist Teil der Jugendkultur. E-Sport ist Teil des Sports der Zukunft. Ne? Also das ist ein Fakt. Darüber brauchen wir nicht mehr zu diskutieren. Ich glaube, die Gaming-Industrie ist, glaube ich, größer als die TV-Industrie, die Musikindustrie und die Filmindustrie zusammen. Ja. Ne? Also einfach mal, um ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, worüber wir reden. Es gibt mehr Menschen, die Gaming-Inhalte konsumieren als Stunden auf Netflix. Ja, also es werden mehr Stunden mit Gaming-Inhalten verbracht, als Netflix konsumiert wird. Ich finde, das ist nochmal eine Zahl oder auch mal eine Größenordnung, um sich das mal zu verdeutlichen, worüber wir eigentlich reden. Warum ist E-Sport so interessant auch für die Fußballindustrie? Wir haben eben das Dilemma angesprochen, dass wir Probleme haben, die junge Zielgruppe zu erreichen. Die junge Zielgruppe konsumiert den Fußball nicht mehr so, wie wir ihn auch im Moment anbieten und wie die Broadcaster ihn auch anbieten und wie wir Clubs den Inhalt verwerten. Wir glauben, dass ein 12-Jähriger, ein 13-Jähriger heute in den seltensten Fällen 90 Minuten Fußball schaut, sondern der wird sich seine Highlights anschauen, der wird, wie du eben sagtest, auch die Spielermarken folgen auf Social Media und wird darüber sich die Informationen holen, die er braucht. Und das führt einfach dazu, dass uns der Zugang fehlt zu der Zielgruppe, die zukünftig für Wachstum bzw. Umsatz sorgen soll, nämlich bei uns die Topseller zwischen 36 und 42 Jahre alt. Und wenn wir nicht in der Lage sind, den Funnel weiter mit jungen Leuten zu befüllen, um jetzt mal ein bisschen technischer zu werden, dann kriegen wir einfach ein massives Problem, weil wir jetzt ein Substitut haben zum Fußball, was vorher nicht existierte. Und das ist E-Sport. E-Sport bündelt eigentlich unterschiedliche Disziplinen. Ja, also du kannst es vergleichen mit E-Sport ist jetzt nicht ein Spiel, sondern E-Sport beinhaltet FIFA, League of Legends, Dota, Counter-Strike, also ganz unterschiedliche Disziplinen und wird logischerweise vor allem digital abgebildet. Es gibt dort Menschen, die Wettbewerbe, wo mehrere Millionen Menschen in Streams zuschauen, wo Stadien gefüllt werden, wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben. Und E-Sport hat eine sehr, sehr spannende Zielgruppe, weil die Zielgruppe des E-Sports nicht nur sehr jung ist, sondern eben auch sehr, sehr gut gebildet, sehr gut ausgebildet und sehr, sehr technologieaffin, logischerweise. Was dazu führt, dass E-Sport auch große Anziehung und auch ein großes Wachstum im Bereich Sponsoring erfahren hat über die letzten Jahre, weil nicht nur wir das Problem haben, junge Generationen anzusprechen, sondern natürlich auch alle anderen Brands, die irgendeiner Form Marketing Aktivitäten durchführen. Wir als Club haben an genau diesem Punkt entschieden, dass der E-Sport eine logische Ergänzung oder vielleicht sogar eine logische Erweiterung unserer Wertschöpfung sein kann, weil mit dem Simulationstitel FIFA natürlich eine enge Verbindung zum Fußball da ist. Es gibt grundsätzlich eine starke Verbindung zwischen FIFA und Fußball, weil jeder Fußballprofi gerne FIFA spielt. Du sprichst teilweise die gleichen Fans an. Also die FC-Fans spielen FIFA. Das heißt, es gibt schon eine starke Schnittmenge zwischen den beiden Zielgruppen. Plus, du hast halt die Option, zusätzliche Vermarktungserlöse zu generieren, also neue Rechte zu entwickeln, was wir auch gemacht haben, was auch schon sehr gut funktioniert. Und du hast die Möglichkeit, E-Sport-Interessierte, E-Sport-Fans eben zu konvertieren und sie perspektivisch zu Fans des 1. FC Köln zu machen, wenn du die Mechanik entsprechend aufbaust und die relevanten Formate und Produkte entwickelst.
Ich muss das für mich in meinem Kopf noch ein bisschen auseinanderfriemeln, welche Parteien wir jetzt überall im E-Sports-Bereich auf dem Spielfeld haben, so to speak. Also wir haben auf der einen Seite den Nutzer, die Zielgruppe, derjenige, der E-Sport entweder aktiv oder passiv konsumiert. Ne? Also passiv hätte ich jetzt gesagt, wenn er sich einen Stream anguckt oder aktiv, wenn er zum Beispiel ein Simulationsspiel irgendwie vornimmt. Wer hat dann die Rolle der Plattform? Also ist das vielleicht beim größten Case, den wir im E-Sport haben, ist das FIFA? Ist das EA? Weiß gar nicht. Wer ist die größte Plattform?
Nee, das ist dann, also ich würde sagen, im Moment der größte Case ist sicherlich also Tencent, chinesisches Tech-Unternehmen, das Spiel League of Legends, also Riot Games heißt der Publisher. Das ist, würde ich sagen, weltweit aktuell der größte E-Sport-Case.
Okay. Und jetzt für euch als 1. FC Köln?
Für uns als 1. FC Köln ist im Moment sicherlich noch das FIFA-Thema das größte Asset.
Okay. Und wenn ihr dann Partnerschaften eingeht, also ich stelle mir vor, geht ihr dann Partnerschaften ein oder bietet ihr einfach auf einer eigenen Plattform einen Hub an in diese Welt?
Ja, also wir haben uns dazu entschieden, es gibt viele Bundesliga-Vereine, die eigene FIFA-Teams aufbauen. Das heißt, sie haben dann zwei FIFA-Profis oder drei FIFA-Profis auf der Payroll und spielen dann eben mit den FIFA-Profis bei Wettbewerben mit. Wir haben uns dazu entschieden, mit einem strategischen Partner zusammenzuarbeiten, das ist SK Gaming. SK Gaming ist ein Kölner E-Sport-Unternehmen, was zu den erfolgreichsten E-Sport-Unternehmen der Welt zählt. Wir haben zu Beginn gesagt, wir wollen erstmal verstehen, wie funktioniert die Industrie, welche Inhalte sind relevant in der Zielgruppe, wie funktioniert Vermarktung, was müssen wir wie aufbauen, damit auch unsere Partner einen Mehrwert haben. Das heißt, wir haben da sehr viel Know-how-Exchange gehabt zwischen SK und uns und haben uns dann 2019 dazu entschieden, auch Gesellschafter zu werden von SK Gaming, was ein strategischer Schritt war, um auch nochmal als relevanter Spieler auch in diesem E-Sport-Segment wahrgenommen zu werden und nicht nur zu sagen, wir sind jetzt der Fußballverein, der hier irgendwie mitspielen will, sondern wir haben gesagt, wir brauchen hier ein klares Commitment und sind jetzt inzwischen mit der Daimler AG und der Deutschen Telekom Gesellschafter bei SK Gaming, was uns natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive in die Industrie bietet.
Ja.
Und das ist so ein bisschen die, zum einen die Asset-Betrachtung, die super interessant ist für uns, ne, weil natürlich SK sich auch als Unternehmen in einem Wachstumsmarkt befindet und entwickeln kann. Und zum anderen bietet uns das die Möglichkeit, auf die Spieler im beispielsweise FIFA-Segment zurückzugreifen und die für unsere Aktivitäten zu nutzen. Es gibt die virtuelle Bundesliga, ja, da spielen 26 Vereine mit mittlerweile. Das heißt, jeder Verein hat seine Spieler und wir spielen in einem regelmäßigen Abstand gegeneinander. Das wird verwertet auf Twitch. Da gibt es dann Streams zu, da schauen dann Fans zu und wir haben Partner eingebunden. Und das bietet uns aber natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, SK Gaming ist auch im League of Legends Titel aktiv und hat noch zahlreiche andere Titel, die nochmal eine ganz andere Reichweite mit sich bringen als FIFA, sodass wir dahingehend auch Erfahrung sammeln können, um perspektivisch auch die anderen Titel zu nutzen für unsere strategischen Ziele im E-Sport.
Super. Was sind die, das verstehe ich jetzt deutlich besser, die, was sind dann eure Erlösarten? Also im Sinne von, habt ihr Transaktionserlöse von irgendwelchen Paid-Inhalten? Habt ihr Lizenzerlöse, weil ihr als auch als Marke auftritt? Oder habt ihr Vermarktungserlösungen, weil ihr natürlich auch das irgendwie an eure Sponsoren irgendwie die Reichweite weiterverkaufen könnt?
Ja, also genau, wir haben neue Rechte kreiert. Das heißt, wir haben Vermarktungserlöse. Das ist dann auch klassisch Sponsoring. Das Sponsoring-Modell funktioniert im E-Sport genauso wie im Fußball. Nur, dass es natürlich mehr um digitale Rechte geht. Das ist der erste Strang. Der zweite Strang ist das Thema Merchandising, E-Commerce. Also wir haben auch eine E-Sport Merchandising-Kollektion entwickelt, gemeinsam mit SK, um da auch nochmal eine etwas andere Zielgruppe anzusprechen. Das ist so ein bisschen die klassische Erlösperspektive auf der Revenue-Seite. Die strategische Perspektive, die man da einnehmen sollte, ist aus meiner Sicht die, dass, wenn wir darüber reden, dass wir eine junge Zielgruppe ansprechen und wir versuchen wollen, Produkte, Formate zu entwickeln auf unserer eigenen Plattform, die dazu führen, dass SK Gaming E-Sport-Fans auf unsere Plattform kommen und die Inhalte bei uns konsumieren, dann reden wir am Ende des Tages auch darüber, was ist uns ein Lead wert, wie können wir die E-Sport-Community aufbauen, wie viele Menschen wollen wir identifizieren, um sie zukünftig entlang des Funnels zu konvertieren, zu einem FC-Fan zu machen und was bedeutet das dann auch aus einer Customer-Lifetime-Perspektive. Weil das Interessante im Fußball ist ja, Customer-Lifetime-Value im Fußball im Vergleich zu anderen Industrien und Marken ist ein aus meiner Sicht total unterschätzter KPI. Weil wenn du es geschafft hast als Fußballverein, einen jungen, interessierten Fußballer zu einem FC-Fan zu machen, dann wechselt der für gewöhnlich nicht mehr seinen Club.
Ja,
wenn du jetzt mit 18 einen VW fährst, kann es durchaus sein, dass du mit 30 ein Mercedes fährst.
Ja.
Und diese KPI zu bewerten und zu verstehen, dass der Customer Lifetime Value einen gewissen Wert hat, oder den Wert können wir sogar relativ genau bestimmen, um dann zu sagen, im E-Sport geht es darum, 5.000, 8.000, 10.000 neue Fans zu gewinnen pro Saison, die dann perspektivisch in einer gewissen Zeitabfolge den Customer Lifetime Value über die nächsten 40 Jahre von x Euro bedeuten, dann ist das aus meiner Sicht die relevantere KPI, die auch strategisch mehr zu dem passt, warum wir das machen, als jetzt zu sagen, okay, wir müssen jetzt mit dem Thema Sponsoring 500.000 Euro oder 1 Million erwirtschaften.
Ja, okay.
Also diese beiden Perspektiven haben wir kurzfristig, langfristig. Die strategische ist aus meiner Sicht die wichtigere.
Das ist super spannend, weil gerade, also ich glaube, der Customer Lifetime Value wird in der Regel immer noch unterschätzt. Aber bei euch ist es ja so eine Art emotionaler Lifetime, also so ein Loyalitätseffekt, der insbesondere also nicht jedes Mal bezahlt werden muss, sondern wenn einmal generiert wurde, dann einfach einen Wert entfaltet, der nicht dauernd sustained werden muss. Die ich überlege gerade, inwiefern da so, aber das Konvertieren von E-Sports in traditionelle Fins, da wird es Erkenntnisse geben. Ich habe das bei meinen eigenen Kindern, also gerade bei den Jungs, gesehen, die spielen wahnsinnig viel FIFA, das ist jetzt Panel of Three in dem Fall. Und bei denen ist es tatsächlich so, dass es so Cross-Animationseffekte, würde ich es mal nennen. Ne? Also egal, ob sie jetzt Fußball geguckt haben, weil gerade ein Turnier war, ob sie FIFA gespielt haben oder selbst auf dem Platz spielen, die kriegen Lust, Fußball zu spielen, wenn sie zum Beispiel zu lange FIFA gespielt haben. Ganz spektakulär. Und die sind jetzt irgendwie zwischen 18 und 22 Jahre alt. Ja? Deshalb glaube ich daran, dass man diesen Cross-Effekt nicht nur konstruieren kann, sondern dass es den wirklich, wirklich gibt. Deshalb ist vermutlich auch euer Augenmerk, wenn ihr solche Innovationen macht wie im E-Sports, auch sehr stark auch, dass das Produkt wirklich attraktiv ist. Ne? Weil klar, du kannst jetzt möglichst schnell so eine Transaktionsnummer machen, das tun dann vermutlich alle im weitesten Sinne im Gaming auch. Aber ihr wollt ja dann vermutlich das Produkt irgendwie so attraktiv wie möglich machen, damit ihr diesen in Anführungsstrichen Spillover-Effekt zu eurem traditionellen, eurem Herkunftsgeschäft irgendwie so stark wie möglich machen kann, richtig?
Total. Und dafür muss auch, dann sind wir wieder am Anfang, ne? Dafür brauchst du dann auch die entsprechende Plattform. Mhm. Weil wenn du dann wenn du E-Sport-Inhalte kreierst, die dann die junge Zielgruppe ansprechen und du konvertierst sie auf deine Plattform und dann haben sie Probleme, ein Ticket oder ein Jersey zu kaufen, weil die Experience scheiße ist, dann passt das nicht mehr zusammen. Ne? Und deshalb kannst du auch nicht sagen, okay, du widmest dich jetzt bei so einem Thema E-Sport isoliert der jungen Zielgruppe und machst aber sonst nichts an deiner Infrastruktur, sondern wir müssen uns einfach als Plattform verstehen. Und wenn wir das schaffen zukünftig, dann hast du nochmal ein ganz anderes Potenzial, um auch mit den Informationen und auch so dieses, weißt du, wir haben im Fußball ja eine so diverse Zielgruppenstruktur, wie auch wieder nur selten. Ne? Also wir sprechen zum einen den Jungen an, wir sprechen den klassischen Fan an, wir sprechen den Hospitality-Kunden an und irgendwie ist das ein Spiegelbild der Gesellschaft. Dafür brauchst du unterschiedliche Produkte. Aber dafür brauchst du auch eine Plattform, die diese Produkte auch möglich macht, beziehungsweise die Experience auch convenient ist und so ist, wie das die junge Zielgruppe beispielsweise auf anderen Plattformen gewohnt ist. Und da, glaube ich, ist die Diskrepanz im Fußball im Vergleich zu den gängigen Plattformen oder den Digitalplattformen im Moment noch einfach zu groß.
Hier hören ja auch viele Werbungtreibende zu. Was sind so die anderen oder vielleicht weitergefassten Ziele, die eure Sponsoring- oder Werbepartner verfolgen, wenn sie mit euch gemeinsam über E-Sports-Themen sprechen? Also sind die grundsätzlich strukturell ganz anders als das, was eure traditionellen Partner von euren normalen Clubleistungen so erwarten?
Ja, nicht zwingend. Also die Zielsetzung ist schon eine andere, weil klassisches Fußball-Sponsoring beinhaltet natürlich schon über die starke Reichweite einen sehr starken Mainstream-Fokus und im Bereich Gaming, E-Sport positionierst du deine Marke natürlich nochmal in einer, ich sag mal, im Relevance-Set von einer sehr jungen, zukünftig sehr attraktiven Zielgruppe. Das heißt, bedeutet aber natürlich auch, dass du anders aktivieren musst, das bedeutet, dass du andere Inhalte entwickeln musst. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein L-Frame bei Twitch baust, dann kannst du den jetzt als Rewe nicht so bauen, wie du jetzt vielleicht ein Promotion im Fußballstadion bauen würdest. Ne? Und das führt natürlich zu interessanten Diskussionen auch, weil am Ende des Tages gibt es mittlerweile, ein Daimler ist beispielsweise oder ein BMW, die sind im E-Sport aktiv, weil sie halt sagen, ja, wir wollen unsere Marke frühzeitig dort platzieren und positionieren, weil wir wissen, dass die Maschinenbauer und Ingenieure der Zukunft sind. Zum einen ist es relevant für uns, um an Talent zu kommen, und zum anderen wird es aber auch relevant sein für uns, um Sales zu machen, weil eben die Zielgruppe super tech-affin ist, gut ausgebildet ist und wahrscheinlich zukünftig potenzieller Käufer unseres Fahrzeugs ist. Und was im E-Sport gut funktioniert im Marketing ist, wenn du versuchst, die Zielgruppe und die Interessen der Zielgruppe zu verstehen und sehr authentisch bist. Was nicht funktioniert, also zum Beispiel die Akzeptanz von Werbung im Gaming-E-Sport-Umfeld ist um ein Vielfaches höher als die Akzeptanz im Fußball. Aber dafür muss der Inhalt und auch die Aktivierung eben auch so sein, dass die Zielgruppe sieht, okay, hier hat sich jemand damit beschäftigt, hier weiß jemand, wovon er redet. Und wenn du versuchst, einfach nur zu adaptieren, was du entlang oder in deinem klassischen Marketing-Mix machst, dann geht es in die Hose.
Das soll sogar sein, das ist bestimmt nicht einfach. Ja, das sind bestimmt nicht einfache Adaptionen, sondern wirklich Native-Kreationen, die wirklich genau für dieses Format entwickelt wurden. Ne? Okay. Ja, absolut. Super spannend. Ich merke, dass es immer noch so ein Bereich ist, wo ich immer noch viel lernen kann. Also alles, was du gesagt hast, war super lehrreich für mich. Aber gerade im E-Sports erwische ich mich selbst immer dabei. Also auch diese Strecke, die du hergeleitet hast. Das Erste, was da, glaube ich, alle immer verstehen, ist, okay, wie viel Zeitkonsum von Zielgruppen gehen in dieses Thema. Das haben wir jetzt alle gelernt, dass das wirklich hochrelevant ist. Wo ich jedes Mal, aber nicht nur bei E-Sports, auch bei so Gaming-Formaten sind, das Irreführende finde ich immer wieder, wenn man das als Entertainment und so als Lean-Back-Entertainment-Format irgendwie versteht. Weil das von der Aktivierungsquote, von der Zielgruppe halt ein ganz anderer Schnack ist. Gaming ist ja, erstens gibt es da häufig auch Transaktionswerte inhärent, aber es gibt auch ganz andere Interaktionswerte, die zu anderen Leads führen können und zu anderen Qualitäten von Kontakten führen können. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch in dem Reifegrad der Industrie dann wieder, wenn man dann sieht, was für Wachstumszahlen dann da auch generiert werden. Am Anfang fängt das ja immer klein an, aber entweder durch Spending oder durch tatsächlich oder Bewertung von Unternehmen ganz am Anfang, einer der frühen Indikatoren. Gibt es irgendwelche Zahlen, die du teilen kannst im Sinne von Umsatzgröße, Teilnehmer oder vielleicht Wachstumszahlen in diesem Gebiet? Oder wenn du es nicht kannst oder möchtest, was sind so Quellen, wo sich der geneigte Interessent irgendwie hinwenden kann, um sich da weiter aufschlauen zu lassen?
Also es gibt definitiv frei zugänglich auch die aktuellsten Reports zum Wachstum der Industrie. Ne? Das, ich glaube, wir reden da jetzt mittlerweile von knapp 1,3 Milliarden Umsatz, was so die E-Sport-Industrie in Gänze betrifft. Das ist so, wenn man mal über ein prozentuales Wachstum spricht, ist das so über die letzten Jahre eigentlich immer so um die 20-25% gewesen. Das heißt, das ist gar nicht so massiv oder so sprunghaft gewesen, wie man vielleicht denkt, sondern das ist teilweise wirklich auch ein gesundes Wachstum, was sehr viele in der Industrie, die auch diese Entwicklung mitgemacht haben, sehr positiv finden. Ja, es gibt wahnsinnig viel Marktforschung schon dazu. Es gibt frei zugängliche Reports. Es gibt sehr viele gute Podcasts auch zum Thema Gaming und E-Sport. E-Sport Observer ist so einer, den ich hier mal nennen kann. Vielleicht, wenn sich jemand interessiert, auch zum Thema B2B.
Super. Und dann packen wir auch gerne noch ein paar ein paar Links in die Shownotes. Ja. Für alle, die das jetzt nicht mitschreiben können, weil sie gerade unterwegs sind, werden sie das hören.
Gerne.
Großartig. Philipp, das hat mir super Spaß gemacht. Bevor wir rausgehen, meine zwei Abschlussfragen. In den letzten 12 Monaten, was war deine beste und deine schlechteste Entscheidung?
Also meine beste Entscheidung war, glaube ich, dass ich meine Morgenroutine geändert habe. Wir haben kürzlich unser zweites Kind bekommen und so im Lockdown und im Homeoffice.
Glückwunsch.
Danke, habe ich mich dazu entschieden, relativ früh aufzustehen und die Zeit morgens einfach für mich zu nutzen, für ein paar Dinge, die mich interessieren, entweder Podcast hören, Sport oder andere Themen. Das war eine sehr gute Entscheidung, die mir im Nachhinein einfach geholfen hat, auch so die Zeit zu finden für einen selbst und auch für die Themen, die einen persönlich interessieren. Schlechteste Entscheidung fällt mir echt schwer. Ich glaube, wir machen viele Fehler im Alltag. Ich mache viele Fehler im Alltag, weil wir auch sehr viel versuchen und probieren. Eine schlechte Entscheidung in den letzten 12 Monaten war definitiv, meine Tesla-Aktien frühzeitig zu verkaufen.
Immerhin hast du sie nicht geschortet. Das wäre eine Möglichkeit, sich noch richtig unglücklich zu machen.
Ja. Nee, das war. Ja, aber ansonsten ist das jetzt keine Entscheidung, wo ich jetzt sagen würde, da gibt es diese eine, sondern wir versuchen sehr viel und dann da passieren auch Fehler und das gehört aber auch zu unserer Arbeit und auch zu unserem Mindset dazu, dass das dazugehört. Von daher. Es gibt keine schlechten oder wenig schlechte Entscheidungen, sondern, glaube ich, einfach nur Dinge, aus denen man dann noch lernen kann.
Ja, sehr gut. Das ist ja auch ein schönes kulturelles Thema, ne? Dass wir irgendwie eine fehlertolerante Entscheidungskultur da irgendwie haben können.
Ja.
Super. Philipp, ganz herzlichen Dank. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche jetzt dir alles Gute, deiner Familie mit jungen Familienzuwachs. Alles Gute. Bleib gesund. Ich hoffe, dass wir uns bald live und in Farbe sehen können. Und natürlich wünsche ich auch deinem Unternehmen, aber deinem Verein viel Erfolg. Bleibt alle gesund und kommt gut durch diese Zeit.
Vielen Dank, Erik. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.